Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Die Psalmen, eine Sammlung von Liedern und Gebeten aus vergangener Zeit. Hat dieses Buch uns heute noch etwas zu sagen? Wie können wir sie heute noch verwenden? Und welche Schätze und Weisheiten können wir in diesem Buch entdecken? Mit diesen Fragen wollen wir uns in diesem Quartal beschäftigen. Tauche mit uns ein in das Buch der Psalmen. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Bibelgespräch hier aus Bogenhofen. Ich stelle kurz die Runde vor, mit denen ich hier gemeinsam reden darf. Ich habe hier zu meiner Rechten die Yvonne und den Hannes und zu meiner Linken Sarah und Raphael. Ganz herzlich willkommen auch zu einem neuen Jahr, zu einem neuen Quartal, zu einem neuen Thema. In diesem Quartal beschäftigen wir uns mit den Psalmen. Und bevor wir einsteigen in das Wort Gottes, um miteinander nachzudenken, was die Psalmen sind und wer sie geschrieben hat und wie sie strukturiert sind, und all diese Fragen wollen wir miteinander beten. Großer Gott, du hast uns dieses neue Jahr geschenkt. Wir sind dankbar dafür, dass du uns auch in diesem neuen Jahr beistehst und uns begleitest. Wir dürfen gemeinsam ein neues Thema beginnen, in die Psalmen hineinschauen. Ein Buch voller Lieder und Gebete, wo Menschen durch deinen Heiligen Geist uns etwas aufgeschrieben haben, hinterlassen haben, was uns auch heute noch berühren darf. Ich bitte dich jetzt, wenn wir über dein Wort nachdenken, wenn wir es öffnen und lesen, dass wir es verstehen, dass wir etwas mitnehmen, was uns stärkt im Glauben und in der Gewissheit, dass du bei uns bist. Hab Dank dafür. Amen.
Amen.
Ja, ich habe eine Frage an uns hier in der Runde. Könnt ihr euch noch erinnern, wann es das erste Mal war, dass ihr die Psalmen gelesen habt? Und wenn ihr so drüber nachdenkt, was ist für euch so mit dem Begriff Psalmen verbunden? Was kommt euch da so in den Sinn?
Das Erste, was mir so einfällt, ist irgendwo als Kind oder irgendwann als Kind musste ich Psalm 23 auswendig lernen. Und ich glaube, das ist meine erste Begegnung so richtig mit den Psalmen.
Also mir ist es auch so gegangen, Psalm 23 war sicher der erste, von dem ich was mitbekommen habe, bewusst. Was mich aber auch sehr beeindruckt hat, wie ich ein bisschen größer war, verstanden habe, war der Psalm 22 über den Messias, die Hände und Füße werden durchbohrt. Das hat mich fasziniert, wie das schon so viel Zeit früher so konkret in der Bibel stehen kann.
Also das war bei mir genauso. Ich weiß nicht, wie alt ich war, als ich den Psalm 23 auswendig gelernt habe, aber ich weiß, dass ich mit 9 Jahren unbedingt wissen wollte, wie lange es dauert, bis man die ganze Bibel durchgelesen hat, wenn man jeden Tag ein Kapitel liest. Und da habe ich angefangen. Und in meiner Bibel, die ich verwendet habe, gab es keine Paralleltexte. Das heißt, ich musste das irgendwie selber zusammenfinden, je weiter ich dann in der Bibel nach hinten gekommen bin, umso mehr habe ich mich dann wieder erinnert an Dinge, die ich davor gelesen habe. Und da ging es mir mit dem Psalm 22 genauso. Und ja, das hat mich eigentlich begeistert dann von den ganzen Psalmen. Für manche Psalmen habe ich sehr lang gebraucht an einem Tag, für andere nicht so lang, ja, weil sie ganz kurz waren. Aber sehr spannend für mich damals schon als Kind.
Danke.
Und ich bin da auch keine Ausnahme. Bei mir war es auch der Psalm 23. Ich erinnere mich auch, dass ich als Kind den kennengelernt habe und dieses Bild des guten Hirten, das Kinder ja sehr, sehr gut verstehen können, ereignet sich auch sehr gut für Kinder. Ja, das ist bestimmt auch der erste, den ich auswendig gelernt habe und wo ich auch so Ausmalbilder vor mir sehe im Geist, die wir damals bekommen haben. Aufkleber. Mhm. Ja, und ich denke, es ist auch wirklich der berühmteste Psalm.
Ich glaube auch, dass dieser Psalm so berühmt ist, weil es ja so uns so anspricht. Ob jung oder alt, in welcher Lebenslage man auch ist. Und das ist vielleicht so was Spannendes in den Psalmen. Egal, in welcher Lebenslage man sich befindet, irgendwie spricht sie unsere Emotionen sehr gut an.
Das ist so das Faszinierende, ne, in dem Psalm. Ich meine, da können wir gleich weiter drüber nachdenken. Was genau sind denn Psalmen? Mag sein, dass vielleicht jemand, der jetzt hier zuschaut oder zuhört, zum ersten Mal vielleicht den Begriff hört. Ich weiß es nicht. Ja. Wie würdet ihr jemandem das erklären, was das ist?
Ich würde sagen, es sind Gebete, die auch ganz oft vertont waren und gesungen wurden. Lieder und Gebete.
Also vertonte Lieder und Gebete. Okay.
Man könnte auch sagen, die Psalmen sind Dichtungen, Natürlich kommt das jetzt in den Übersetzungen nicht so stark zum Ausdruck. Heute, wenn man an etwas Gedichtetes denkt, assoziiert man das oft mit Reimen. Das könnten wir jetzt so von den Psalmen nicht sagen in den Übersetzungen, aber in der Ursprache, in der ursprünglichen Sprache, ist das eine wunderschöne Poesie.
Ich glaube, so ein Psalterion, das ist ja so ein kleines Instrument. Ne? Da hat man ein paar Saiten und könnte also auch eine Melodie dazu spielen. Also für mich sind das Gebete und Lieder, so wie du gesagt hast, aber auch persönliche Gebete und öffentliche Gebete. Persönliche Lieder und auch und öffentliche Lieder, die man gemeinsam singt. Also für mich spielen diese beiden Komponenten zusammen. Ne? Einerseits was Persönliches, andererseits etwas, was man in der Gemeinschaft der Gläubigen tut.
Man findet auch in all den Psalmen fast einen Ausdruck aus der eigenen Perspektive, was Persönliches, was einem gerade beschäftigt, aber auch das Bild über Gott, wie Gott jetzt hier in dieser Situation vielleicht hilft oder vielleicht die Frustration, dass Gott eben nicht so hilft, wie man es vielleicht erwartet hat. Also die zwei Komponenten sind scheinbar auch immer dabei.
Also persönlich und öffentlich und Lieder, genau.
Und man findet auch sehr viel über Gott, also nicht nur wie er handelt, sondern wie er ist, sein Wesen. Ja? Er wird ganz oft gelobt für irgendwelche Eigenschaften, die er hat.
So finden wir uns auch Mustergebete dann, die wir auch übernehmen können.
Es sind schon die Instrumente erwähnt worden und es ist ja tatsächlich so, dass in manchen Psalmen Instrumente auch vorkommen. Also es ist nicht nur eine Dichtung, die dann gesungen wurde, sondern die auch musikalisch begleitet wurde, zum Teil zumindest. Und da habe ich mich als Kind schon oft gefragt, wie haben diese Melodien geklungen? Ja. Wir können das nicht eins zu eins übertragen, so wie wir unsere Musik heute kennen. Ja? Aber das wäre wirklich etwas, was mich sehr interessiert, wie die Psalmen ursprünglich geklungen haben, wenn sie im israelitischen Gottesdienst verwendet worden sind.
Vielleicht dürfen wir es ja einmal wieder hören.
Ja,
okay.
Auf das freue ich mich.
Wir lesen mal ein paar Beispiele miteinander, um der Frage nachzugehen, zu welchen Anlässen denn solche Psalmen gedichtet oder auch gesungen wurden. Nehmen wir mal Psalm 18. Sarah, kannst du uns da mal von Psalm 18 mal nur den ersten Vers lesen? Es ist ja ein sehr langer Psalm, Psalm 18 und dort Vers 1. Was wird uns denn hier gesagt? Was war denn der Anlass für diesen Psalm?
Ein Psalm vorzusingen, Davids, des Knechtes des Herrn. Welcher hat dem Herrn die Worte dieses Liedes geredet zur Zeit, als ihn der Herr errettet hatte von der Hand aller seiner Feinde und von der Hand Sauls?
Dankeschön. Also was war der Anlass für diesen Psalm?
Sicher Dank über die Errettung nach all den Jahren.
Also es ist ein Gebet im Grunde, um Gott zu loben und zu preisen.
Psalmen sind oft auch was sehr Existenzielles. Und aus der Not, aus der Hand des Sauls gerettet zu werden, da ging es um Leben und Tod. Und das ist existenziell. Und wenn ich denke, so im Alten Testament lesend, wie knapp David oft dem Tod gerade noch entkommen ist, durch göttliche Führung natürlich, aber der hat was erlebt.
Ja, das stimmt, ja.
Auch diese, ja. Und auch vielleicht, wie tief diese Befreiung war. Ich meine, es war ja nicht so, dass David einfach nur kurz verfolgt wurde von Saul. Das ist ja lange gewesen. Und ständig damit zu ringen, Gott ist irgendwie für einen da, aber irgendwie ist man immer auf der Flucht. Saul tut ihn verfolgen, er weiß nicht mal warum. Und jetzt endlich die Befreiung.
Genau. Und er hat es auch wirklich Gott überlassen, dass er ihn befreit. Er hat jetzt zweimal die Möglichkeit gehabt, selber Hand zu legen und er hat es nicht gemacht. Und darum ist auch hier dieser Lobpreis. Gott hat ihn befreit, den David. Ja. Dankeschön. Nehmen wir noch ein anderes Beispiel. Blätter mal weiter. Raphael, kannst du uns Psalm 30 nehmen? Psalm 30 und dort den ersten Vers. Was ist denn hier so der Anlass für dieses Lied?
Ein Psalm, ein Lied zur Einweihung des Hauses von David.
Also sowas hat es auch gegeben, ja? Zur Einweihung eines Hauses ein Lied. Extra Musik dafür.
Mir kommt überhaupt vor, dass Singen einfach eine Steigerung von Sprechen ist. Und wenn man etwas besonders ausdrücken möchte, eine Empfindung oder auch eine Erfahrung reflektiert, dann ist es einmal einfach noch intensiver, wenn man das singt, als wenn man das nur sagt.
Das stimmt. Wir singen im Gottesdienst, andere singen im Fußballstadion, aber immer sind irgendwie die Emotionen und die Gefühle und das volle Engagement dabei.
Dankeschön. Ich nehme noch ein Beispiel. Yvonne, Psalm 92, Vers 1. Wir gehen mal so ein bisschen durch die Psalmen durch. Was ist hier der Anlass für diesen Psalm? Wozu ist er geschrieben? Wofür ist er da? Psalm 92, Vers 1.
Ein Psalm, ein Lied für den Tag des Sabbats.
Okay. Also hat es dafür extra auch Lieder gegeben.
Ja. Das habe ich selbst erlebt in einer Synagoge mal zum Sabbatanfang, dass dieser Psalm gelesen wurde.
Dieser Psalm 92.
Da haben sie sich auch ganz bestimmt aufgestellt, ja. Nach Westen geschaut. Das ist schon ein Erlebnis.
Und nur gelesen, nicht gesungen?
Nein, ich habe es nur gelesen, gehört, wirklich, ja, nicht gesungen.
Okay, danke schön. Nehmen wir noch ein Beispiel, Hannes, Psalm 105. Hier wird uns noch etwas gesagt über einen Psalm, Psalm 105. Wofür ist er da geschrieben worden? Was war hier der Anlass, Vers 1 und Vers 2?
Preist den Herrn, ruft an seinen Namen, macht unter den Völkern kund seine Taten. Singt ihm, spielt ihm, redet von allen seinen Wundern.
Dankeschön. Ja, so, was ist hier der Anlass für diesen Psalm? Gott zu loben, ihn zu preisen für all die Wunder. Nun haben wir ja schon ein bisschen was gelesen, wer die Psalmen geschrieben hat. Wahrscheinlich ist David ja der bekannteste. Fallen euch noch andere Namen ein, wer so Psalmen geschrieben hat?
Mose.
Da gibt es, glaube ich, nur einen einzigen, aber ja, immerhin. Ja.
Er ist bekannt.
Nein, Mose, der ist irgendwie erhalten geblieben. Ja. Ja. Wen gibt es da noch so?
Ja, Asaf kommt öfters vor, als Schreiber.
Okay, wer ist denn dieser Asaf? Frage ich gleich mal nach. Moses ist ja bekannt, aber dieser Asaf, was wissen wir so über diesen Asaf? Könnt ihr da ein bisschen was sagen?
Ich denke, er war ein Gesangsleiter. Das heißt, er hat andere Musiker und Sänger noch unter sich gehabt, die er angeführt hat, für die er verantwortlich war, die eben mit ihrem Gesang den Gottesdienst verschönert haben und Gott geehrt haben durch diesen Gesang.
Ja. Und wenn wir Psalmen von ihm haben, dann war er quasi auch inspiriert.
Ja, genau.
Wir würden sagen, auch hier war jemand von Gott inspiriert.
Man muss eigentlich nur die Psalmen ein bisschen durchblättern, das steht ja oft am Anfang, also Psalm 89 zum Beispiel von Ethan, dem Ezrachiter, dann haben wir die Söhne von Korach, also man blättert durch und man sieht, das sind viele verschiedene Leute, die tatsächlich die Psalmen auch geschrieben haben.
Genau.
Es gibt natürlich auch Psalmen, die ohne einen Namen auskommen und da wissen wir nicht, wer dahinter steckt. Es gibt auch einen Psalm, zum Beispiel, ich denke an Psalm 2, da steht nicht dabei, von wem der ist, aber im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, heißt es, das ist ein Psalm von David. Ja. Da gibt es also noch ein Wissen über das, was in den Psalmen selbst drinnen steht, hinaus. Eben eine Ergänzung und dann sage ich, okay, aha, das ist doch der David. Ja. Und wenn wir nicht wissen, von wem er ist, dann tippen wir gerne auf David, obwohl nicht alle von ihm sein werden.
Ich habe noch einen Gedanken zu den Söhnen Korah, zu den Korahitern. Wir erleben das ja heute auch, dass es richtige Musikerfamilien gibt. Und von Generation zu Generation wird dieses Erbe weitergegeben, vielleicht auch schon genetisch, aber auch durch die Förderung und auch mit der Absicht, Gott durch diese Gabe der Musik auch zu ehren oder auch durch die Gabe der Dichtung. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind auch aus dem Exil etliche Tempelmusiker wieder zurückgekommen, die Nachkommen sind von den früheren Tempelsängern und Tempelmusikern. Und das war auch etwas sehr Wichtiges beim Aufbau des Tempels, dass das dann auch wieder diese heilige Musik verwendet wurde und dass sie wieder eingeführt wurde.
Genau.
Im Grunde zieht sich dann historisch dieses Psalmenbuch über viele hundert Jahre. Ja. Der David ist so ganz grob gesprochen 1000 vor Christus, die Zeit des babylonischen Exils, das ist so 500. Ja. Da haben wir also eine Zeitspanne von vielen hundert Jahren. Und es gibt ja auch über die Psalmen hinaus noch Psalmen. Ja. Ich denke da an Jona und sein Gebet im Bauch des Fisches. Das ist ja auch nichts anderes als so ein persönlicher Psalm, in dem er Gott anspricht und um Rettung bittet und auch wieder sehr existenziell natürlich.
Ja, solche Gebete haben wir ja auch an anderen Stellen. Mhm. Auch im Buch Daniel wird man sowas finden, auch im Neuen Testament finden wir sowas. Genau, dankeschön. Ihr habt es gerade angesprochen, in der Lektion selber haben wir so eine kleine Übersicht und ich habe das ja auch weitergeleitet, sodass es eingeblendet werden kann. Ich gehe mal kurz darauf ein, es gibt die Struktur, dass man das Psalmenbuch in 5 Bücher aufteilt. Das erste Buch wären die ersten 41 Kapitel, wo es so um die Konflikte geht zwischen David und Saul. Die persönlichen Klagen werden dort mehr so dargestellt. Auch die Mehrheit der Psalmen dieses Abschnitts erwähnen dann die Gegner und die Befreier. Das zweite Psalmenbuch ist dann von Kapitel 42 bis 72. Das wären so die nächsten 30 Kapitel, wo es um die Königsherrschaft von David geht. Das dritte Buch wird dann eingeteilt von Kapitel 73 bis Kapitel 89, die assyrische Krise während des 8. Jahrhunderts vor Christus. Das sind eher die Sammlungen hier von den Söhnen Asaphs und Korachs. Das vierte Psalmenbuch geht dann von Kapitel 90 bis Kapitel 106, also Psalm 90 bis Psalm 106, wo die theologische Einschätzung nach der Zerstörung Jerusalems ernannt wird, so um dieses Jahr 586. Und das fünfte Psalmenbuch wären dann die letzten Psalmen ab Psalm 107 bis 150, wo dann sehr viel Lob und Reflexion nach dem Exil ist. Das ist ja schon angesprochen worden, dass wir also auch hier Psalmen haben, die nach dem Exil geschrieben wurden. Vor allem eben auch dann für solche Anlässe, dass man zu Jerusalem geht, nach Jerusalem hinauf geht. Ja, solche Pilgerpsalmen haben wir dann dort, solche Halleluja-Sammlungen. Da ist ja dann der kürzeste Psalm. Das wisst ihr ja, der kürzeste Psalm.
117,
ja. Und auch den längsten Psalm.
Der 119. Psalm
19, ja. Das sind so ein paar Hinweise für die Strukturierung und für die Aufteilung des Buches. Wollen wir uns jetzt noch mal ein paar Beispiele anschauen? Dafür ist ja die Einladung jetzt da. Psalm 13 würde ich jetzt mal vorschlagen, dass wir uns den ganz kurz anschauen, auch wenn wir noch einmal darauf kommen werden in der nächsten Woche. Aber schauen wir uns mal kurz an, worum es hier in diesem Psalm 13 geht, um mal so einen Eindruck zu bekommen, was man denn da so liest in diesen Psalmen. Und natürlich immer wieder möchte ich auch ermutigen, mal überhaupt die Psalmen zu lesen, wenn das schon eine Weile her ist oder vielleicht sogar noch nie gemacht wurde. Psalm 13. Mag das jemand mal lesen? Mach mal so freiwillig. Magst du lesen, ja?
Dem Chorleiter, ein Psalm von David. Bis wann, Herr, willst du mich vergessen immer da? Bis wann willst du dein Angesicht vor mir verbergen? Bis wann soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen bei Tage? Bis wann soll sich mein Feind über mich erheben? Schau her, antworte mir, Herr mein Gott. Mach hell meine Augen, dass ich nicht zum Tod entschlafe, dass mein Feind nicht sage, ich habe ihn überwältigt, meine Bedränger nicht frohlocken, wenn ich wanke. Ich aber, ich habe auf deine Gnade vertraut, mein Herz soll frohlocken über deine Rettung. Ich will dem Herrn singen, denn er hat wohlgetan an mir.
Dankeschön. Sprech mal kurz drüber, worum geht es hier? Es gibt ja gewisse Fragen, die hier gestellt werden.
Die Herausforderung in diesem Psalm ist, dass die Hilfe Gottes auf sich warten lässt und sich verzieht. Und das bringt den Psalmschreiber auch zu diesen Fragen. Aber er geht durch diese Prüfung mutig hindurch. Mhm. Und der letzte Vers sagt es ja, ich hoffe aber darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Mhm. Es ist dieser positive Ausblick, Gott ist da und es wird alles gut.
Dankeschön. Mhm.
Ich lese solche Dinge auch gern so mit einer neutestamentlichen Brille. Wenn da im Vers 6 steht, ich habe auf deine Gnade vertraut, dann ist das Stichwort Gnade für mich immer so paulinisch, neutestamentlich. Und wenn ich Psalm 2 über diesen Messias, den Gesalbten lese, dann denke ich an Jesus. Und wenn ich, wir haben Psalm 23 am Anfang, dann lese ich Johannes und Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Ja? Also ich habe da immer auch so eine Parallele zum Neuen Testament, die nicht in jedem Psalm gleich stark ist, aber das Stichwort Gnade habe ich mir hier einmal farbig markiert. Das erinnert mich sofort ans Neue Testament auch. Das heißt, das Gedankengut ist nicht nur alttestamentlich, sondern gesamtbiblisch und auch neutestamentlich.
Ja. Ja. Ich meine, wann würdet ihr denn jemanden empfehlen, Psalm 13 zu lesen?
Ja, wenn jemand niedergeschlagen ist und bedrückt und vielleicht, so wie die Sarah schon gesagt hat, auf eine Antwort von Gott wartet. Und wenn wir sowas erleben, dann sind wir so oft, ich weiß nicht, so oft kommen dann Zweifel eben an der Güte Gottes, Zweifel daran, vielleicht hat er mich doch vergessen oder vielleicht bin ich ihm nichts wert oder so. Aber sowas kommt ja nie in diesen Psalmen, selbst wenn sie ganz tief unten waren, die Psalmschreiber, ganz oft kommt diese positive Note dann und man merkt das Vertrauen in Gott und ihr Glaube, der wankt nicht, trotz dieser Dinge, die sie hier erleben. Und das kann uns schon ermutigen, an Gott festzuhalten in dieser schwierigen Zeit.
Also da steht was von Sorge und Kummer.
Ja, und Tod sogar.
Vom Tod, der nahe ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der krank ist, mit sowas auch was anfangen könnte. Dann ist es kein buchstäblicher Feind, der in einer Waffenrüstung dagegen mich kämpft, sondern ist die Krankheit der Feind. Ich könnte mir also auch vorstellen, dass das für jemanden, der krank ist, ein positiver Ausblick ist. Ja. Auch wenn man schon länger krank ist und gesund werden möchte und es doch nicht wird, das kann mir Trost geben.
Die Gliederung gibt mir auch ein Stück weit vor, wie so ein Gebet stattfinden kann. Die Verse 2 und 3 sind eigentlich die Beschwerde, das, was den David hier beschäftigt, was er für Emotionen hat. Er bringt es vor Gott, auch ein bisschen die Anklage, Gott, warum greifst du nicht ein? Und dann in Verse 4 und 5 wird es ganz konkret, wie Gott handeln soll, was er jetzt machen soll. Man könnte normalerweise, das ist vielleicht bei unseren Gebeten so, dann da aufhören. Aber ich finde, gerade Vers 6 ist so wichtig, weil obwohl diese Frustration da ist, obwohl man jetzt auch konkret bittet, dass Gott jetzt etwas tut und es bisher nicht erlebt hat, kommt jetzt das Vertrauen, ich kenne meinen Erlöser. Ich weiß, wie er ist, ich weiß, er will das Beste für mich und ich, obwohl alles andere dagegen spricht gerade, meine ganzen Emotionen, werde ich jetzt sagen, Gott, du hast es versprochen, ich vertraue jetzt darauf. Mhm. Ja. Genau. Ich glaube, das brauchen wir in unseren Gebeten mehr von diesem Vertrauen, dass Gott immer noch so ein liebender Gott ist, von dem wir immer gelesen haben. Selbst wenn es gerade in der jetzigen Situation nicht so erscheint. Mhm. Und somit glaube ich, ist so ein Psalm für eigentlich jeden gerade passend.
Ja. Das Stichwort Gnade erinnert mich natürlich an Paulus. Der betet auch da diesen Pfahl im Fleisch und dann sagt der liebe Gott, lass dir an meiner. Gnade, dann kommt dieses Stichwort wieder, Gnade genügen. Ja. Und so denke ich, dass das tatsächlich auch in anderen schwierigen Lebenssituationen gut passen würde.
Also wir haben hier ein Beispiel dafür, dass die Psalmen tatsächlich so richtig schon aus dem Leben kommen, ganz praktisch aus dem Leben kommen und uns dadurch aber auch ein Trost sind für unsere eigenen Herausforderungen, die wir haben und die Schwierigkeiten, in denen wir sind. Danke. Nee, noch ein anderes Beispiel. Schauen wir noch Psalm 25. Einfach noch ein bisschen weiter. Psalm 25 und dort mal so die ersten Verse, vielleicht von Vers 2. Oder nehmen wir von Vers 1 an, Psalm 25 von Vers 1 bis Vers 6, vielleicht die ersten 6 Verse. Wer gern lesen möchte, kann lesen.
Ich habe auch eine Assoziation zu einem Lied, das vertont wurde. Also das ist das Schöne, wenn man das Psalmbuch aufschlägt, man hat so viele Assoziationen zu Liedern. Das ist wunderbar. Ein Psalm Davids. Nach dir her verlangt mich, mein Gott, ich hoffe auf dich. Lass mich nicht zu Schanden werden, dass sich meine Feinde nicht freuen über mich. Denn keiner wird zu Schanden, der deiner harret. Aber zu Schanden müssen sie werden, die leichtfertigen Verächter. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich. Denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich dein.
Dankeschön, ja. Schon interessant. Wo würdet ihr sagen, da passt dieser Psalm ganz gut? Da, wenn jemand mal in einer Situation ist, oder welche Situation würdet ihr sagen? Lies mal Psalm 25.
Ja, wenn es um Treue geht, ja. Alle, die auf dich harren, werden nicht beschämt werden. Das ist für mich so ein Schlüssel in diesem Beginn zumindest. Selbst wenn man hier vielleicht mal verlacht wird oder wenn man irgendwelche Nachteile hat, weil man am Sabbat nicht kommt zu einer Prüfung oder so, dann kann der schon wirklich helfen. Und eben weiterhin, hier fängt er schon so an, Vers 1 und Vers 2, ja, zu dir erhebe ich meine Seele, mein Gott, auf dich vertraue ich. Das sagt er vorher und er sagt, ich weiß, es wird mir nichts passieren.
Also jedes Mal auch diese Zuversicht, diese Hoffnung, dieser Glaube. Ja, der kann ansteckend sein.
Genau.
Das würden wir uns wünschen, ja.
Und gleichzeitig dieser Herzenswunsch, der kommt, finde ich, auch in den Psalmen so oft raus, dieser Herzenswunsch, noch mehr mit Gott eins zu sein, noch mehr zu verstehen. Ja, deine Pfade lehre mich, leite mich in deiner Wahrheit. Immer wieder diese Bitte, und die kann auch ansteckend sein, ja, wenn man das liest, dann kriegt man diesen Wunsch, noch mehr zu verstehen von Gottes Wesen.
Mhm, danke. Dieser Psalm ist jetzt zufällig, glaube ich, hast du ihn nicht deswegen ausgewählt, aber zufällig ist es auch ein alphabetischer Psalm im Hebräischen. Und das ist ja auch so etwas Besonderes, dass etliche Psalmen alphabetisch sind. Mhm. Und der gehört auch dazu.
Der gehört auch dazu, ja. Da fängt also jeder Vers im Grunde mit einem Buchstaben im hebräischen Alphabet an, ja, mit Aleph und Bet, und so geht es weiter. Das ganze Alphabet durch, und darum haben wir da auch genau 22 Verse. Es gibt ja noch einen anderen Psalm, der so ist. Mhm. Wisst ihr, welcher das ist?
119.
119. Genau, ja, und da haben wir dann immer genau 8 Verse zu einem.
23 Achtergruppen.
Kann man die Achtermalreihe so gut lernen?
Genau. Ja, das kann man.
Denkt ihr, dass das eine Gedächtnisstütze war oder dass das der Grund war, wieso sie so verfasst worden sind? Oder?
Das ist durchaus möglich. Ja, ich denke schon.
Und ich glaube schon, dass das wirklich auch den Kindern geholfen hat, vor allem
ja,
beim Lernen, denn die haben ja mit, das war ja das Lehrbuch. Also wenn wir solche Lehrbücher hätten, ja, wo solche Inhalte drin sind.
Mhm, das stimmt.
Ja, wunderbar.
Ich habe mal bei Hannes in seinem Antiquariat gestöbert und da ist mir ein Buch in die Hand gefallen. Ich habe es dann auch gekauft. Da gibt es eine Übersetzung der Psalmen, die dieses Alphabetische beachtet auf Deutsch.
Wirklich?
Und das ist auch hochinteressant.
Ja, das glaube ich.
Schön. So richtig nach dem deutschen Alphabet, A, B, C. Ja.
Genau.
Okay. Dann haben wir halt nur 22 Buchstaben.
Das war die Albrecht-Übersetzung, habe ich dann darin gelesen, ja.
Schön. Also ich habe da die hebräische Bibel und den Psalm 119. Ja. Und wenn man da so schaut, die schreiben ja von der anderen Richtung her, von rechts nach links. Da habe ich immer am Anfang dieses Aleph. Und dann kommt immer am Anfang dieses Bet. Und dann Gimel und Dalet und so weiter. Und jeder Buchstabe bekommt gleich viele Zeilen sozusagen. Das ist also schon ein Stilmittel der damaligen Zeit. Wir machen das heute normalerweise eben nicht so. Wir haben eben den Reim am Ende der Zeile. Aber damals war Poesie anders gestaltet. Das müssen wir wissen.
Dankeschön. Wir lesen mal noch ein Beispiel, den kürzesten Psalm, den wir haben. Gehen wir mal zu 117. Kannst du ihn uns lesen, Raphael? Schauen wir da noch mal, weil nur so kurz und knapp, aber doch eine tiefe Botschaft. Schauen wir mal, was die Botschaft ist und überlegen wir mal, wann es angebracht wäre, diesen Psalm zu lesen, zu empfehlen.
Lobt den Herrn alle Nationen, rühmt ihn alle Völker, denn mächtig über uns ist seine Gnade. Die Treue des Herrn währt ewig. Halleluja.
Genau. Was denkt ihr über diesen Psalm? Was könnte hier so der Anlass sein?
Also ich stelle mir da gerade vor, man hat was ganz was Tolles mit Gott erlebt und es geht einem der Mund über. Nur ein Danke ist viel zu wenig. Da gebe ich dir recht, wo du sagst, das Lied steigert einfach noch einmal. Oder ich finde eben auch Gedichte oder das drückt nochmal was anderes aus, als einfach, wenn ich nur sage, danke, lieber Gott.
Ich finde es so spannend, dass du gerade mit was Persönliches angefangen hast, also dass du das persönlich zum Ausdruck bringen würdest, weil ich verbinde damit sofort eine große Gemeinde, alle singen und alle jubeln und preisen, weil das jetzt was ganz Besonderes ist.
Ja.
Aber stimmt, das kann sowohl im Persönlichen als auch in der Gemeinde gesungen werden, aber ich denke ja wirklich an eine sehr feierliche Situation. Ja. Am liebsten mit so einem großen Chor und viele Blasinstrumente, die volle Lautstärke.
So Generalkonferenz oder so.
Ja, dadurch, dass hier alle Völker erwähnt werden, ich habe auch eher an ein weltweites Lob gedacht.
Mhm.
Alle Nationen, dass das auch etwas Mächtiges ist.
Mhm.
Aber im Prinzip ist ja das weltweite Lob die Summe von persönlichen, von einzelnen Lob. Wenn viele diese Empfindung haben, diesen Dank an Gott, dieses Lob und sich vereinen, das ist etwas Gewaltiges. Und das macht auch etwas mit der Versammlung, wenn man in der Gemeinschaft Gott lobt.
in gewisser Weise ist auch so ein missionarischer Gedanke dadurch mitten drinnen in diesem kurzen Psalmwort. Die Nationen, die Völker, das sind die Heidenvölker natürlich, das sind die Nichtjuden, die Nicht-Israeliten. Aber wenn ich mir so den Vers 1 hier anschaue, ohne dass ich da jetzt was vorwegnehmen will, da sehe ich, wie Poesie funktioniert. Lobt den Herrn alle Nationen. Und das Lobt hat dann eine Parallele mit rühmt ihn. Und die Nationen haben eine Parallele mit den Völkern. Das ist also dieser Parallelismus, wo in zwei Zeilen mit anderen Worten das Gleiche noch einmal gesagt wird. Es kann auch ein gegensätzläufiger Parallelismus sein, wo Gegensatzpaare aufgebaut werden. Aber hier ist es klar, zweimal im Grunde die gleiche Aussage, wiederholend. Und das ist Poesie der damaligen Zeit.
Dankeschön, ja, das war schon ein wichtiger Hinweis. Das heißt, beim Lesen der Psalmen findet man öfter so einen Parallelismus, überhaupt in der Bibel, auch in anderen Stellen, aber vor allem hier in den Psalmen. Was denkt ihr, warum kann das von Bedeutung sein, das zu wissen? Oder ist das jetzt einfach nur so ein Stilmittel?
Also ich habe mich als Kind beim Durchlesen schon gefragt, warum immer so viel wiederholt wird. Und habe eher empfunden, eben, also jetzt hat man es gerade gelesen, jetzt kommt das Gleiche noch einmal, nur ein bisschen anders formuliert. Aber jetzt als, vor allem als Lehrer, weiß ich, das macht ja ganz viel, ja? Wenn ich in einer Klasse stehe und etwas erkläre, dann werde ich versuchen, das noch einmal ein bisschen anders zu erklären für die, die es beim ersten Mal nicht verstanden haben. Also es verstärkt ungemein.
Aber wir machen das doch auch noch. Ja. Denkt an die Lieder, die wir im Gottesdienst singen. Da gibt es einen Refrain und wenn es dann 5 Strophen gibt, haben wir 5-mal den gleichen Wortlaut und wiederholen auch immer wieder das Gleiche, sogar mit den gleichen Worten. Also im Grunde, das ist, glaube ich, ein Stilmittel, das eben auch für unser Gedächtnis eine Stütze ist, durch die Wiederholung.
Ja. Und ich finde, es vermittelt auch die Freude am Schönen, weil die Dichtkunst ist eine Gabe von Gott. Und das macht einfach Freude, solche schönen Formulierungen zu lesen. Ja. Und wenn man jetzt denkt, dass das ja schon übersetzt ist, wie das erst in der ursprünglichen Sprache herauskommen muss, das muss einfach wunderschön sein.
Ich glaube, das kommt hier auch in den Psalmen sehr deutlich zum Vorschein. Das sind Menschen, die versuchen auf kreative Art und Weise ihre Gedanken, das, was sie mit Gott erlebt haben oder das, was sie fühlen, auch in einer schönen Form auszudrücken. Mhm. Das ist ja auch Musik.
Ich meine, in einer würdigen Form auch, ja.
Man muss überlegen, welche Emotionen möchte ich denn in der Musik weitergeben? Und genauso überlegen sie, wie kann ich meinen Satz vielleicht strukturieren, damit dieser Punkt wirklich zum Tragen kommt. Ich denke zum Beispiel auch den Chiasmus, der in der Bibel insgesamt vorkommt, aber wo sich alles hinarbeitet auf einen Höhepunkt. Und dann wieder die Argumente oder die Punkte, die aufgelistet worden sind, die wiederholt werden. Mhm. Und dadurch wird auch ganz deutlich, worum es jetzt hier zum Beispiel ganz besonders geht.
Mhm. Das ist richtig, ja. Und heute würden wir wahrscheinlich einen Text fett machen oder unterstreichen, oder mit solchen Textmarkern hervorheben. Und damals hat man halt mit dem Text selber das gemacht, indem man Synonyme verwendet, Parallelismus verwendet, da wird etwas unterstrichen, etwas hervorgehoben. Ja. Du hast jetzt den Chiasmus erwähnt, das ist also auch ein Stilmittel, was man finden kann. Kann man auch sogar suchen dann, ne? Da sieht man dann gewisse Parallelen bis hin zum Höhepunkt. Was denkt ihr, was kann man denn noch so in dem Psalm finden? Oder worauf sollte man vielleicht sogar auch achten, wenn man die Psalmen liest?
Es ist manchmal eine sehr bildhafte Sprache. Wir müssen aufpassen, dass wir dann nicht jedes Wort wortwörtlich verstehen wollen, sondern müssen schauen, dass wir das Gesamtbild verstanden haben, damit wir nicht zu einer Fehldeutung kommen. Also bildhaft, Poesie ist immer bildhaft.
Kannst du ein Beispiel bringen? Also spontan fällt mir das Bild ein, meine Seele, redet immer wieder von seiner Seele.
Das ist eine Formulierung, wir würden sagen ich, aber der Psalmist schreibt von meiner Seele.
Ja.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel Psalm 23, das finstere, dunkle Tal. Der Tal muss nicht unbedingt dunkel und finster sein. Da denke ich fast eher dann so eine Schlucht. Ne? Also durch das Wort finster, dunkel entsteht so ein Bild in meinem Kopf.
Oder überhaupt der Hirte. Ich meine, kann sich auch vorstellen, was macht der
Stock
Hirte?
Und seinem Gewand und seiner Stimme und so weiter.
Gibt uns manchmal ein Wort schon ein ganzes Bild. Oder wenn davon die Rede ist im Psalm 1, das wäre auch ein wunderschöner Psalm, den wir lesen könnten, dass wir über Gottes Wort nachdenken sollen, Tag und Nacht. Wenn man das jetzt wörtlich nimmt, da kommt schnell die Frage, ob man soll ich dann noch schlafen?
Ja.
Also, wir merken, hier wird quasi tatsächlich Poesie verwendet und durch die Bildersprache, durch die Metaphern ist nicht damit gemeint, das ganz eins zu eins wörtlich umzusetzen, ja, sonst kommt man dann tatsächlich ins Extrem. Ja.
Also Tag und Nacht, das ist was, was wir in der Bibel insgesamt oft lesen. Das ist ein Merismus, glaube ich, nennt man das, wo der eine Teil und der andere Teil genannt wird. Ich denke jetzt an die Offenbarung, die Großen und die Kleinen, die Reichen und die Armen, das sind so die größten Gegensätze, die möglich sind, oder Himmel und Erde. Ja. Und alles, was dazwischen liegt, gehört natürlich auch dazu. Das ist auch typisch für die Poesie im Alten und auch im Neuen Testament.
Genau. Und ab und zu findet man auch in dem Psalm das Wort Sela. Was könnte das jetzt bedeuten, vielleicht noch für die Zuhörer oder Zuschauer? Werden Sie in der Lektion ein bisschen drin?
Ich habe mal gelesen, Sela, das bedeutet, jetzt kommt ein Moment der Besinnung oder der Stille, wo man über das, was gerade gesungen oder gesprochen wurde, reflektieren kann. Ja. Und danach geht es dann wieder weiter. Mir fällt spontan hier der Psalm 84 ein, wo das auch ist. Sela. Ja.
So eine Art Pause quasi oder so, ja, könnte man sagen.
Eine Art Regieanweisung auch, offensichtlich. Ne?
Genau. Okay. Danke.
Ja, du hast noch gefragt, was wir noch so im Hinterkopf behalten sollten oder beachten sollten, wenn wir die Psalmen lesen. Und also ich glaube, wenn wir wirklich eintauchen wollen in einen Psalm, dann ist es immer gut, wenn wir versuchen herauszufinden, in welchem Kontext er geschrieben wurde. Du hast ja ganz zu Beginn das mit uns gemacht, dass wir uns immer die ersten Verse angeschaut haben. Also wenn ich da lese, zum Beispiel Psalm 57 von David, als er vor Saul in die Höhle floh, dann würde es mir wahrscheinlich helfen, wenn ich mir die Geschichte heraussuche aus dem Alten Testament und schaue, was war denn da, als er da vor Saul in die Höhle floh, weil ich dann einfach besser verstehen kann, was er hier geschrieben hat. Und es hilft mir wahrscheinlich auch, die Geschichte besser zu verstehen und mich dort besser in David hineinzuversetzen, wenn ich den Psalm dazu habe. Also es kann uns sehr bereichern in unserem Bibelstudium.
Ich denke da noch an Psalm 2. Da gibt es zwei Ebenen offensichtlich. Das eine ist die Ebene von David und seiner Zeit und von seiner Intronisierung, wie er sozusagen zum König geworden ist. Aber wenn ich dann das Neue Testament dazu nehme, merke ich, es geht nicht nur um diesen alten König David. Es geht um den Gesalbten, um den Messias. Also ich habe hier zwei historische Ebenen, die auf den ersten Blick hin ein bisschen verschwimmen, aber die im Grunde auch eine Prophetie enthalten auf Jesus Christus hin. Und da brauche ich auch diesen Blick des Neuen Testaments, dass ich nicht beim David stehen bleibe, sondern die weitere und größere Dimension wahrnehmen kann.
Genau, Dankeschön. Überhaupt haben wir ja viele messianische Psalmen, Psalm 22 ist schon erwähnt worden, und noch einige mehr.
Und eben, ich weiß noch, wie mich das fasziniert hat, als ich zum ersten Mal diese größere Ebene beim Psalm 23 erfahren habe. Wie das eigentlich der letzte Vers wieder, wie es da nicht einfach heißt, Gutes und Barmherzigkeit werden wir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben, sondern ich werde zurückkehren ins Haus des Herrn. Plötzlich gewinnen so viele Psalmen an so einer zusätzlichen Dimension.
Dankeschön. Ihr habt ja am Anfang gesagt, dass ihr alle so Psalm 23 kennt. Das fing von klein auf an, dass ihr ihn sogar auswendig gelernt habt. Vielleicht noch eine Anwendungsfrage dazu. Warum lohnt es sich denn auch, Psalm auswendig zu lernen? Warum gibt man das unseren Kindern mit? Also unsere Kinder kennen ja auch Psalm 23.
Ich denke da jetzt an Psalm 22 noch einmal. Jesus am Kreuz betet. Und interessanterweise, dann nimmt er Worte aus dem Psalm auf. Er betet also nach, was vor ihm schon vor langer, langer Zeit gebetet wurde. Das heißt, in einer speziellen Situation meines Lebens, die oft mit Not und Schwierigkeiten verbunden ist, kommt mir dieses alte Psalmenwort in den Sinn und hilft mir in meiner neuen Situation. Und das ist also der Trost, den wir aus dieser poetischen Literatur ganz konkret für unser Leben auch erfahren können. Wenn jemand am Sterbebett liegt und ich lese ihm Psalm 23 vor, kann ihm das die Ruhe geben und den Frieden geben, den er in dieser Situation braucht. Also ich bete nach, was die anderen vor mir gebetet haben. Und so wie es für sie damals ein Trost und eine Hilfe war, kann es mir heute 2.000-3.000 Jahre später genauso zur Hilfe werden.
Ich habe erlebt, dass die Formulierungen in den Psalmen auch mein persönliches Gebetsleben bereichern. Gerade wenn man gewohnt ist zu beten, kann es auch passieren, dass die Formulierungen eintönig, einförmig werden. Aber aus den Psalmen, da bekommt man richtig Gebetsimpulse.
Das würde mich jetzt interessieren, hast du das schon einmal bewusst gemacht, sozusagen, ja, eine Formulierung oder eine, ja, Wortgruppe übernommen für dein,
ja,
Gebet?
Ja.
Das ist eine gute Idee, das habe ich, glaube ich, nicht
das
gemacht.
Ist einfach, das bereichert einfach das eigene Denken und auch die eigene Hingabe zu Gott. Und es geht irgendwie tiefer, als wenn du gewohnheitsmäßig deine Formulierungen hast.
Und das kann sogar in dem Moment, wenn wir beten, Gott uns eingeben, dass wir in diesem Moment auf die Art und Weise beten. Ja.
Genau. Und das andere, wieso wir die Psalmen lernen sollen oder lesen sollen, wie du vorher gefragt hast, ich denke, es macht einfach Freude. Es macht einfach auch Freude. Es hat den Nutzen, dass wir getröstet werden, dass wir erinnert werden in schweren Situationen, dass wir in unserem Glauben bereichert werden, aber es ist einfach auch eine Freude. Und wenn man dann noch eine Assoziation zu einem Lied hat, das ist wirklich etwas Wunderbares und man vergisst die dann auch nicht mehr.
Das ist richtig. Wir werden ja ermutigt, in Kolosser 3 steht es dort, Vers 16, dass das Wort Gottes, also das Wort des Christus, heißt es hier reichlich, in euch wohne, in aller Weisheit, lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Also hier werden wir tatsächlich dazu ermutigt, dass Gottes Wort und auch die Psalmen werden extra hier erwähnt, in unserem Herzen wohnen. Also da haben sie ihren Platz auch, ja, dass wir darüber nachdenken und dass wir sie auch rezitieren. Und in Jakobus 5 werden die Psalmen auch nochmal erwähnt. Und damit kommen wir auch bei diesem Gespräch schon am Ende. In Jakobus 5 heißt es dort in Vers 13, wenn jemand leidet von euch Unrecht, ja, der soll beten. Und ist jemand guten Mutes, der soll Psalmen singen. Da habe ich gleich eine Frage an all die, jetzt zugehört haben oder auch zugeschaut haben. Die haben die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen. Was bedeuten für euch denn die Psalmen? Wann würdet ihr denn gerne die Psalmen lesen? Schreibt es einfach in die Kommentare. Wir wollen jetzt hier noch miteinander beten mit Sarah.
Unser lieber Vater im Himmel, wir möchten dir für die Gabe der Dichtung und die Gabe der Musik Danke sagen. Es ist ein Geschenk von dir, dass du uns zur Freude und zur Erbauung gegeben hast. Herr Jesus, du hast selber auch in deinem Erdenleben viele Psalmen gesungen. Du hattest sie verinnerlicht und gespeichert in deinem Herzen. Wir möchten es gerne dir nachmachen. Danke für diesen kostbaren Schatz mitten in der Bibel und hilf uns, diese Perlen einfach für uns persönlich auch in Anspruch zu nehmen. Wir möchten, wenn du wiederkommst, auch gerne dabei sein und dir Lob singen. Mach du aus uns Menschen, die gut in dein Himmelreich passen, wenn du wiederkommst. Wir möchten dich um deinen Segen bitten und danken dir dafür. Amen.
Amen. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.